Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Ich freue mich richtig, dass es wieder möglich ist, mal hier zu sein. Es ist nett in der Gemeinde, wenn man viele Leute schon kennt, obwohl man erst einmal hier gewesen ist und bekannte Gesichter sieht und nach längerer Zeit wieder sieht. Das ist immer ein schönes Wiedersehen. Und als das im Frühjahr nicht klappte, war ich so ein bisschen erschrocken, so über die ganze Situation auf einmal keinen Gottesdienst feiern zu können. Wir haben das ja eben gehört, wir vergessen so all die selbstverständlichen Sachen, die wir haben, und wie oft haben wir gedankt, dass wir in Freiheit Gottesdienst feiern können und haben an die armen Mitgeschwister gedacht, die das nicht können. Und dann auf einmal erwischt es uns, nicht weil die Regierung gegen Gottesdienst an sich ist, sondern einfach aus Sicherheitsgründen ist es auf einmal eine ganze Weile nicht möglich, zusammen zu sein und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Von daher glaube ich, werden wir in Zukunft, wenn wir dafür danken, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, das viel herzlicher machen können, mit sehr viel mehr Überzeugung, weil wir mitbekommen haben, es kann auch anders sein. Ja, es ist schön, hier zu sein, und das Thema hat sich auch gar nicht geändert. Das war schon länger geplant, dass es heute um den Weinstock geht. Bei der Vorbereitung habe ich irgendwann so ein klein bisschen an mir gezweifelt, ob ich die richtige Person bin, über einen Weinstock zu reden. Denn mit Weinstöcken habe ich ja tatsächlich vor ein paar Jahren persönliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte einen im Garten. Wir sind als Familie umgezogen und vor den Vormietern haben wir einen Weinstock geerbt. Der war am Haus und hat so seinen Eindruck bei mir hinterlassen. So, als wir eingezogen sind, fand ich den sehr schön. Das war im August. Da war so eine ganze Hauswand bewachsen mit Weinlaub. Das sah hübsch aus und war richtig nett und gefiel mir auch gut. Trauben waren allerdings nicht da dran. Ich habe geguckt, war jetzt nicht viel zu finden. Lag wahrscheinlich daran, dass es die Nordseite war. Die soll nicht so optimal sein wegen der fehlenden Sonneneinstrahlung. Aber war nicht so schlimm, das sah schön aus. Und es sah auch noch schön aus, so September, Oktober, als dann die verschiedenen Weinblätter so schöne unterschiedliche Farben hatten. Ende Oktober fand ich ihn lästig, weil die ganzen Weinblätter lagen auf meinem Auto und ich konnte immer wieder Weinblätter wegfegen, damit es halbwegs ordentlich aussah, und es hat viel Arbeit gemacht. Und dann bis zum Frühjahr sah es eigentlich nur schäbig aus, so die ganze Hauswand mit irgendwelchen Weinranken versehen. Da war aber nichts dran, noch nicht mal Blätter. Und es störte so und man merkte auch, das war nicht so gut. Und im zweiten Jahr kamen so die ersten Beschwerden meiner Frau. Die hatte so ihr Arbeitszimmer da, wo die Weinranken waren. Das sah schön aus von außen. Aber wenn die dann ins Zimmer rein wollten und irgendwelche Tiere, die in den Weinranken sich sehr wohl gefühlt haben, dann auch bei meiner Frau im Zimmer landeten, da war es dann schwierig. Und das war so der Punkt, dass der Weinstock dann bei uns nicht mehr weiter überlebt hat. Und in einer Aktion von einem Tag habe ich ihn ausgegraben, alles, was an der Wand noch war, weggezupft und weggemacht und das Haus dann von dem wunderschönen Weinstock befreit. Und ich dachte, vielleicht ist das nicht die optimale Voraussetzung, über einen Weinstock zu predigen, wie Leben durch ihn fließt und alles so wunderschön und gut ist. Aber dann dachte ich mir, vielleicht bin ich ja auch gerade dafür prädestiniert, weil es geht ja nicht nur um den Weinstock, sondern was hier in dem Text immer wieder vorkommt, ist der Begriff Frucht. Und Frucht ist etwas sehr Elementares, und auf die Frucht kommt es eigentlich an, um einen Weinstock oder die einzelne Rebe zu bewerten, ob man sie brauchen kann oder ob sie unbrauchbar geworden ist. Und das war so ein bisschen das Problem auch meines Weinstocks, dass der keine Frucht hatte und dann irgendwann so auf den Rang von Unkraut geraten ist. Also der war nicht irgendwie ein Fruchtgewächs, auf das man sich gefreut hat und gesagt hat, ist ja nicht so schlimm, dass es im Winter nicht schön aussieht, aber die Trauben, die wir dann zwischendurch ernten könnten, die sind so gut und dann ist es die Sache auch wert. Das war es dann irgendwann nicht mehr. Der war unbrauchbar geworden und eigentlich hat er nur noch geschadet und überhaupt nicht mehr genützt. Ich möchte uns den Text vorlesen mit dem Weinstock, den Jesus uns gegeben hat, und dann näher darauf eingehen. Er steht in Johannes 15, wer mitlesen möchte, Johannes 15, ich lese die Verse 1 bis 10. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch, euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Soweit der Text. Wer genau zugehört hat oder mitgelesen hat, der hat es dann vielleicht auch schon gemerkt. Es ist zweimal davon die Rede, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Der etwas bekanntere Vers ist Vers 5, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, aber Jesus beginnt damit, dass er sagt, ich bin der Weinstock, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Also zwei Ich-Bin-Worte in einem Text. Ich möchte auf beide Abschnitte eingehen und daraus zwei Punkte machen. Erstmal geht es um den Weinstock und den Weingärtner. Der zweite Punkt, es geht um den Weinstock und die Reben. Jesus ist der wahre Weinstock, sein Vater ist der Weingärtner. Und wenn es einen wahren Weinstock gibt, dann liegt es auf der Hand, dass es irgendwo auch so irgendetwas wie einen falschen oder nicht wahren Weinstock geben muss. Und wenn man im Alten Testament liest, dann wird man feststellen, dass hier und da das Volk Israel als Weinstock bezeichnet wird. In dem Psalm 80 finden wir das, da wird Israel, das Volk, als ein Weinstock bezeichnet, den Gott aus dem Land Ägypten geholt hat, um diesen Weinstock im eigenen Land einzupflanzen. Dann bei dem Propheten Jeremia, da wird von den Früchten dieses Weinstocks geredet und Jeremia beklagt das in Kapitel 2, dass das stinkende Früchte sind. Was auch immer stinkende Früchte sein sollen an dem Weinstock, das wird gar nicht so genau beschrieben, aber die Früchte werden als unangenehm, widerlich beschrieben. Die stinken, die mag keiner essen. Wir haben das eben in dem Text gehört, da war es bei Jesaja, da werden die Früchte als sauer beschrieben. Bei Jeremia und bei Jesaja ist davon die Rede, dass es ein edler, guter Weinstock war. Daran hat es eigentlich nicht gelegen, aber das Ergebnis war nicht genießbar. Es stinkt, es ist sauer, keiner mag das essen. Beim Propheten Hesekiel ist wieder das gleiche Bild, das Volk Israel ist der Weinstock und da kommt so ein bisschen die Ursache zur Sprache. Der Weinstock, der hat seine Triebe und er hat seine Ausrichtung, seine Ranken von Gott weggewendet und hat sich anderen Völkern, anderen Göttern zugewandt. Und das mag vielleicht dieses Kernproblem sein, dass dieser Weinstock nicht mehr auf seinen Weingärtner ausgerichtet war und dass er nun nicht mehr der wahre Weinstock ist, sondern jetzt kommt der Sohn Gottes und er ist der wahre Weinstock, an ihm können wir bleiben, damit wir Frucht bringen. Gott, der Weingärtner, wird hier beschrieben als jemand, der verschiedene Sachen macht. Das erste ist natürlich, dass er nach der Frucht sucht. Und er schaut sich seinen Weinstock an, ob er Frucht bringt, ob man ihn brauchen kann, ob man nur einzelne Triebe abschneiden muss, weil die keine Frucht bringen, oder ob der ganze Weinstock verdorben ist. Bei dem Weinstock Israel wurde dieses Urteil gefällt. Jesus ist der wahre Weinstock, aber auch da werden die einzelnen Triebe angeschaut, ob sie Frucht bringen können. Und dann entfernt er die Reben. Er entfernt die Triebe, die keine Frucht bringen. Und die Frucht bringen, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen können. Da ich meinen eigenen Weinstock nur gereinigt habe und so auf null runter habe schrumpfen lassen, habe ich mir ein YouTube-Tutorial gestern extra nochmal angeguckt, wie man Weinstöcke pflegt. Und habe mir dann sagen lassen, dass man gucken muss, dass man im Winter schon mal guckt, wo die Knospen sind und wo sich anbahnt, dass neue Frucht kommen wird. Und dann wird tatsächlich eine ganze Menge abgeschnitten, was nicht mehr brauchbar ist, damit die Energie, die durch den Weinstock fließt, auch wirklich dann in den Trauben landet und nicht so viele kleine Trauben da sind, sondern wenige große Trauben. Das heißt, es ist ein wichtiger Prozess, auch zu reinigen, auch manchmal Sachen, die stören, wegzuschneiden, damit das Ergebnis umso besser wird. Und der Weingärtner reinigt. Ich habe mir so in meiner Vorstellung gedacht, es ist vielleicht nicht immer so angenehm, gereinigt zu werden. Wir haben einen Hund, der sich ganz gerne mal irgendwo wälzt und der Reinigungsprozess für den Hund ist auch nicht immer so angenehm, der mag kein Wasser. Es muss aber manchmal sein, auch weil es gut ist. Und dann ist es so ein bisschen beruhigend, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Hier ist so eine kleine Andeutung, so, dass es dieses Schöpferwort Jesu ist und wenn Gott spricht, geschieht es. Und wenn Gott spricht, dass wir gereinigt sind, dann sind wir rein um des Wortes willen. Dann braucht es keinen besonderen Prozess mehr, keine besonderen Rituale, dass wir nochmal extra gereinigt werden. Aber alles in allem ist ein wichtiges Kriterium, ob wir weggenommen werden, ob wir gereinigt werden, was mit unserem Leben passiert, dass nach Frucht gefragt wird. Das ist der erste Blick des Weingärtners, wenn er auf seinen Weinstock sieht, wenn er sich die einzelnen Reben anschaut, ob da Früchte sein können. Ob wenigstens Knospen da sind, aus denen sich Früchte entwickeln werden in absehbarer Zeit. Und Fruchtlosigkeit im Leben eines Glaubenden, Fruchtlosigkeit in einer Gemeinde ist ein ernstes Problem. Ich stelle bei mir die Tendenz fest, vielleicht geht es vielen auch so, dass ich das immer gerne runterrede. Wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, Mensch Wolfgang, in meinem Leben sieht es so düster aus, ich sehe gar keine Frucht. Dann bin ich immer geneigt, gleich das runterzuspielen, die Leute zu trösten. Man möchte ja nicht Druck auf sie ausüben. Man weiß ja, es haben alle genug zu tun und man möchte dann vielleicht nur sagen, na ja, und vielleicht gucken wir nochmal genau hin und guckt dir das Leben all der anderen an. Man sieht ja nicht so viel Frucht und schließlich sind wir ja aus Gnade gerettet und man bagatellisiert das so ein bisschen. Aber es ist keine Bagatelle, wenn das Leben eines Christen keine Frucht bringt. Und es ist vielleicht gar nicht so weise und gut, das immer runterzuspielen und Leute zu vertrösten, sondern wenn jemand merkt, in meinem Leben sieht es nicht gut aus, ich mache vieles, aber es ist keine Frucht da. Der Glaube hat in meinem Leben gar keine Auswirkung. Dann muss man genau hingucken, ob das stimmt und was man daran ändern kann. Manchmal gibt es auch Leute, so habe ich den Eindruck, die gehen gerne zu einem Seelsorger und sagen, mein Leben ist so fruchtlos. Und sie möchten als Antwort hören, ist nicht so schlimm, alles in Ordnung. Und damit sie wieder nach Hause gehen können, sagen, alles super. Und die jammern dann auch so ein bisschen, wie schwer das alles ist. Und sie mühen sich ja, Frucht zu bringen, aber irgendwie bringen sie keine Frucht und überschütten dann Pastoren und Seelsorger mit ihren Klagen, wie schlimm das in ihrem Leben ist. Ich frage mich, was würden die eigentlich sagen, wenn man sagt, ja, gut, dass du es ansprichst, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht ist es gar nicht immer so richtig, das runterzuspielen oder schnell eine Entschuldigung zu suchen, warum das Leben fruchtlos ist. Vielleicht haben wir auch manchmal so ein bisschen Angst, dass wir so dann in das Gegenteil geraten, dass wir zu so einer Werkgerechtigkeit kommen und versuchen uns anzustrengen, damit wir Frucht bringen. Damit das dann besser aussieht und weil wir das nicht möchten, weil wir irgendwo doch wissen, dass das nicht in Ordnung sein kann, dass wir dann lieber sagen, naja, vielleicht warten wir nochmal, schlafen wir nochmal ein paar Nächte drüber. Ich glaube nicht, dass es in Werkgerechtigkeit münden muss. Jesus hat uns das beschrieben, dass er gesagt hat, wer in ihm bleibt, der bringt Frucht. Ohne ihn können wir nichts tun. Und wenn wir feststellen oder Sorge haben, dass unser Leben keine Frucht bringt. Wenn wir vielleicht ganz nüchtern betrachtet sagen, da müsste mehr sein und wirklich diese Sorge haben, geht es ja nicht darum, dass wir uns anstrengen und Werke tun und Frucht bringen, sondern es geht darum, dass wir unsere Beziehung zu Jesus korrigieren, dass wir wieder nahe zu ihm kommen, dass wir seine Nähe suchen, dass wir in ihm sind, dass er in uns sein kann. Damit Frucht wachsen kann. Und sicherlich passiert es manchmal, dass Frucht wächst und wir sehen das gar nicht. Und andere schmunzeln dann nur, wenn wir uns Sorgen machen, dass unser Leben keine Frucht bringt, weil die haben die längst gesehen. Das ist auch in Ordnung. Das darf man auch mal seelsorgerlich weitergeben, dass man eine ganze Menge sieht. Aber es geht darum, wenn ich spüre, wenn ich Sorge habe, dass mein Leben keine Frucht mehr bringt, dass ich nicht mich mehr anstrengen muss, sondern dass ich die Nähe zu Jesus suchen muss. Dass ich in ihm bin, dass er in mir ist, denn ohne ihn können wir nichts tun. Was die Frucht ist, das wird hier gar nicht näher bestimmt. Johannes beschreibt das nicht, Jesus sagt es nicht in seiner Rede, wie genau die Frucht aussehen soll. Aber es soll Auswirkungen haben, dass wir in Jesus sind. Es darf unser Leben verändern. Und wenn es unser Leben nicht mehr beeinflusst, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dann ist es vielleicht an der Zeit, wieder engere Gemeinschaft zu ihm zu suchen. Dann hat uns vielleicht der Alltag so sehr eingeholt, dass wir wieder die Nähe zu Jesus brauchen. Nicht irgendwelche Werke, die wir tun, sondern die Nähe zu Jesus, das mit seiner Nähe in unserem Leben wieder Frucht bringt und Auswirkungen hat. Und das ist ja das, was Hesekiel bei dem Weinstock Israels genau beschrieben hat, dass sich der Weinstock irgendwann, dass sich die einzelnen Reben von Gott weggewandt haben. Fruchtlosigkeit heißt, dass wir nicht mehr so eng an Jesus sind. Und dann ist das ein ernstes Signal, dass wir nicht runterspielen sollen. Aber es geht nie um Werke, die wir tun sollen. Es geht darum, dass wir wieder näher und Kontakt zu Jesus suchen sollen. Und damit bin ich bei dem zweiten Teil. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr, mich eingeschlossen, wir sind die Reben. Und er betont es noch einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Frucht im Leben eines Christen entsteht nicht dadurch, dass man sich anstrengt, dass man irgendetwas ausprobiert, dass man Glaubenskurse belegt, dass man irgendwelche Fünf-Schritte-Pläne durchgeht oder irgendetwas macht, um mehr Frucht zu bringen. Es geht auch nicht darum, dass man sich selbst reinigt. Gereinigt werden wir durch das Wort Gottes, gereinigt werden wir durch den Weingärtner. Es geht darum, dass wir in Jesus sind, denn ohne ihn können wir nichts tun. Wir sollen in ihm bleiben, Jesus kann in uns bleiben. Und Jesus macht das etwas deutlicher in diesem Abschnitt. Er sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, das ist so ein Weg, wie er in uns bleiben kann, dass wir seine Worte in uns aufnehmen. Und das bedeutet natürlich oder hat was damit zu tun, dass wir seine Worte auch kennen, dass wir natürlich auch regelmäßig in der Bibel lesen. Ich stelle mir das zumindest schwer vor, wenn ich nicht weiß, was er gesagt hat, seine Worte in mir zu haben. Aber das ist nur eine kleine Voraussetzung dessen, dass seine Worte in uns sind. Denn manchmal habe ich den Eindruck, man kann viel Bibelwissen sammeln und die Worte enden irgendwo vor meinem Kopf. Ich lese das, sie bleiben auch schön im Wort Gottes liegen. Ich nehme sie auch regelmäßig irgendwie an, dass ich mir sie anhöre, aber sie erreichen mich nicht. Und es ist wirklich wichtig, dass wir Wort Gottes, dass wir die Worte, die Jesus gesagt hat, in uns aufnehmen. Dass sie Teil unseres Lebens werden, dass sie unser Leben prägen. Dass wir unsere Einstellung, unsere Art zu denken, wie wir mit Menschen umgehen, dass wir das von Jesus prägen lassen. Dass er in uns ist und dass wir in ihm bleiben. Und dann macht Jesus das auch nochmal ein bisschen deutlicher, wie wir in ihm bleiben können. Er spricht davon, dass wir seine Gebote halten sollen. Wenn wir seine Gebote halten, bleiben wir in seiner Liebe. Das ist jetzt nicht so gemeint, dass Jesus sagt, er hat uns nicht mehr lieb, nur weil wir seine Gebote nicht halten, sondern das ist etwas, wo wir seine Liebe erleben können, wo seine Liebe in uns Einfluss hat, wo sie in uns steckt, wenn wir anfangen, seine Gebote zu halten. Und wenn es von seinen Geboten ist, dann dürfen wir uns daran erinnern, seine Gebote war eigentlich, dass er das zusammengefasst hat, das Hauptgebot ist das Gebot der Liebe. Und viele Einzelaussagen, die er gemacht hat, waren immer wieder damit verbunden, dass es etwas mit Liebe zu tun hat. Die sind auf diesem Hintergrund zu verstehen, dass wir einander vergeben sollen, dass wir hingehen sollen unser Leben ändern, dass wir nicht mehr sündigen sollen. So viele einzelne Aussagen, die er gemacht hat, die vielen einzelnen Gebote leben auf dem Hintergrund, dass es das Gebot der Liebe ist. Wir sollen uns untereinander lieben. Jetzt habe ich einige sehr kuriose Definitionen von Liebe gehört, die jetzt nicht unbedingt falsch sind, aber vielleicht ein bisschen einseitig. Manche Leute sagen sehr gerne, weil die so schwer lieben können, dass sie sagen, naja, in der Bibel hat die Liebe ja auch etwas mit Tat zu tun. Und dann werden griechische Begriffe bemüht und es wird dann erklärt, Liebe ist ja gar kein Gefühl, sondern es ist, dass ich für den anderen etwas Gutes tue. Und das ist auch erstmal richtig. Wenn ich das aber isoliert so stehen lasse, wird es auch ganz schnell falsch. Denn wie fühlen wir uns, wenn jemand uns etwas Gutes tut, mit einer Eiseskälte, weil er es muss und das als seine Pflicht ansieht? wenn das nicht irgendwie so von innen heraus gerne geschieht, sondern man ist gut zu anderen. Ich komme so das Alter, wo man so über seine Eltern nachdenkt. Ich bin froh, dass ich zumindest noch meinen Vater habe. Und ich glaube, das wäre für ihn schrecklich, wenn ich ihn regelmäßig besuchen würde, weil ich als treuer, braver Sohn ihn liebe. Und er kann das in der Tat sehen, dass ich regelmäßig vorbeikomme. Und ich hake das auch ab, damit es nicht zu wenig ist. Wenn das nicht aus Überzeugung kommt und ich ihn nicht besuche, weil ich ihn gerne habe, weil ich ihn gerne besuche und mich freue, dass er da ist, ich glaube, dann kann er auf die Besuche über kurz oder lang auch verzichten. Manche sagen, Liebe hat was mit Wahrheit zu tun, das stimmt. Wenn ich einen Menschen liebe, belüge ich ihn nicht. Und manchmal gibt es Wahrheiten, die unangenehm sind, da muss ich mir auch überlegen, wie sage ich die. Aber in dem Zusammenhang, in dem ich solche Aussagen gehört habe, dann hat das jemand damit gerechtfertigt, dass er anderen die Wahrheit um die Ohren klatscht und sagt, Liebe ist Wahrheit. Was er gesagt hat, hatte aber nicht viel mit Liebe zu tun. Ich glaube, wir brauchen keine theoretischen Definitionen von Liebe, was es ist und was es nicht ist, denn wir wissen ja alle, was wir unter Liebe verstehen. Wir brauchen, ich würde das so nennen, eine Definition des Herzens. Liebe hat auch etwas damit zu tun, dass Leute gerne sich uns zuwenden oder dass wir uns gerne anderen Menschen zuwenden, dass wir anderen Leuten gerne die Wahrheit sagen in einer Art und Weise, die sie nicht verletzen muss. Dass wir uns viele Gedanken darüber machen, wie verpacken wir das, dass die Wahrheit ihnen helfen kann, aber dass sie sie nicht verletzt. Dass wir gerne anderen Menschen nahe sind, Zeit mit ihnen verbringen, nicht weil wir es müssen. Dass wir uns gerne darüber Gedanken machen, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, weil wir uns darüber freuen, dass sie sich freuen. Wir wissen alle, was Liebe heißt, wenn wir unsere Kinder lieben, wenn wir unsere nächsten Menschen um uns herum lieben und einfach Freude daran haben, andere lieben zu dürfen. Und nicht in theoretischen Definitionen verlieren, sondern auch mal unser Herz fragen, ist das wirklich Liebe, was ich anderen entgegenbringe? Mit der Liebe Jesus ist es so, dass sie davon lebt, dass sie weiterfließt. Wir leben in der Liebe Gottes und wenn wir die Liebe Gottes in uns aufnehmen, aber nicht rauslassen und an andere weitergeben, dann trocknet das irgendwann aus und verdörrt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das tote Meer. Da kommt immer frisches, lebendiges Wasser dazu, aber weil es nicht weiterfließt, sondern immer nur da irgendwo endet, ist es langsam versalzt, dieses Meer, und ist tot geworden. Und so kann es auch in unserem Herzen aussehen, wenn wir immer nur bereit sind, Liebe zu empfangen, aber nicht Liebe weitergeben. Und wir stellen das bei manchen Menschen fest, mit denen wir zu tun haben, die irgendwo verbittert sind, dass diese Verbitterung nicht unbedingt daherkommt, was sie nicht Liebe bekommen haben, sondern dass sie irgendwann aufgehört haben, vielleicht diese Liebe auch an andere weiterzugeben. Und die Liebe Gottes, die er uns schenkt, die wird nur unser Herz bewegen, unser Herz reinigen und liebesfähig machen, indem wir anfangen, diese Liebe auch weiterzugeben. Und vielleicht fangen wir an, möglichst heute noch, schon mal mit den Leuten, wo es uns sowieso einfach fällt. Mit unseren nächsten Angehörigen, dass wir da so ein bisschen, vielleicht wenn wir manchmal verkrustet und knörrig sind und sowas, dass wir das ablegen und einfach ganz bewusst uns daran freuen, Liebe weitergeben zu können. Irgendwas Gutes für sie zu tun, nicht weil wir müssen, nicht als Pflichtgefühl, nicht weil es der Pastor heute gesagt hat, sondern weil wir es gerne machen. Dass wir diese Freude darin wieder neu spüren, wie schön ist das, andere Leute zu lieben. Und dann können wir diese Kreise weiter ausdehnen. Auf manche Menschen, wo es uns nicht unbedingt sehr schwer fällt, wo wir so einen nächsten Schritt gehen können. Bis dahin, dass wir irgendwann Leute, die uns eigentlich unangenehm sind, dass wir anfangen können, unsere Feinde zu lieben. Dass wir sogar mit Freude ihnen etwas Gutes tun können. Wichtig ist nur, dass wir die ersten Schritte gehen. Dass wir die Gebote Jesu halten, dass wir das merken, er lebt in uns und er wirkt sich in uns aus. Dass wir das zulassen. Das Halten der Gebote hat Jesus in seiner Rede nicht mit Frucht gleichgestellt, sondern im Grunde ist das Halten der Gebote eine Möglichkeit, ihm nahe zu sein, ihn in uns wirken zu lassen und dann wird unser Leben Frucht bringen. Es ist immer noch nicht genau beschrieben, wie die Frucht aussieht. Vielleicht hat Jesus auch ganz bewusst darauf verzichtet, damit wir nicht abhaken und sagen, Frucht ist da, alles in Ordnung. sondern es ist so ein lebendiger Prozess in unserem Leben, dass wir schauen, dass wir Jesus in uns aufnehmen, dass wir seine Worte in uns aufnehmen, dass wir seine Liebe in uns aufnehmen und das auch weitergeben an andere. Dass Leben in uns entsteht und dass aus diesem Leben heraus Frucht wachsen wird. Ich habe schon gehört, ihr wollt in dieser Gemeinde weiter dann darüber reden, wie diese Frucht konkret aussieht. Das ist schön, das muss ich dann heute nicht machen. Ich möchte nur gerne diesen Impuls mitgeben. Ohne Jesus können wir keine Frucht bringen. Wir müssen ihn aufnehmen in unser Leben. Wir müssen nahe zu ihm sein. Wir müssen in ihm leben. In seiner Liebe bleiben. Und seine Liebe dürfen wir auch an andere weitergeben.